Holt mal eure Handys raus. Falls ihr das dabei habt, zeigt mal so das Gerät. Wer von euch hat das schon mal aufgeschraubt? Ja, okay, die Hände werden so weniger. Mein aktuelles Gerät habe ich noch nicht aufgeschraubt, das ist mir zu schade. Aber es gibt ein Gerät, ein Vorgängermodell, an dem habe ich Akku getauscht und alles Mögliche gemacht. So, was man halt so als Normalo einigermaßen machen kann, wenn man da so ein bisschen rangeht. Das ist das Gerät gewesen hier. Und das sieht dann so aus, wenn man das aufschraubt. Und man sieht, es gibt unglaublich viele Einzelteile. Und manchmal kleben die aneinander. Manchmal braucht man einen Schraubendreher, um die voneinander zu lösen. Und dann gibt es manche Spezialwerkzeuge, die man verwenden muss, um so ein Gerät auseinanderzuschrauben. Und es ist verrückt, wie diese Teile auf engstem Raum verpackt sind. Die schiere Anzahl ist unglaublich. Und auch, wer sich das so ausgedacht hat, diese Architektur, damit das alles so funktioniert. Das ist echt verrückt. Auf dem nächsten Foto gehen wir mal so ein kleines bisschen ins Detail. Und zwar gibt es in jedem Handy verschiedene Teile, die sind näher am Kern und weiter vom Kern weg. Guckt euch mal dieses Teil an, was jetzt eingerahmt ist. Und dann auf der nächsten Folie habe ich das mal vergrößert. Da ganz unten. Und dann gibt es so ein Ding, da steht A4 drauf. Das ist kein Auto, sondern das ist der Chip, der da verbaut ist in dem Gerät. Und das ist so das Herz dieses iPhones 4 in dem Fall. Okay, ist also schon ein paar Jahre alt. Aus dem Jahr 2008 ist dieser Chip. Und dieser Chip ist exakt 7,3 × 7,3 mm groß. Also so viel wie bei manchen der halbe kleine Finger, bei anderen der ganze kleine Fingerkuppe. Okay? Und es ist, für die Techniker unter euch, die Technologie ist die 45 Nanometer Fertigung. Nanometer, nicht Nanomillimeter, Nanometer Fertigung. Das heißt, wie eng ist das ganze Ding gepackt und so weiter? Welche Technologie hat man verwendet, um das Ding zu bauen? In diesem Herzstück laufen sämtliche Rechenoperationen dieses Telefons ab. Alles, was du machst, wenn du auch nur das in die Hand nimmst und hin und her schwenkst, laufen dort drin die ersten Rechenoperationen ab. Davon bekommst du überhaupt nichts mit. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar da ein etwas aktuelleres Gerät. Sieht so aus, wenn man das aufschrauben würde, was ich selber noch nicht gemacht habe, sieht das innen drin wieder so aus. Mit verschiedenen neuen Teilen, die es bei dem anderen Telefon noch nicht gab. Verschiedene Antennen und Lademöglichkeiten. Das runde rechts ist zum Beispiel dieses schöne kabellose Laden, was manche Handys haben. Und jetzt nochmal ein Blick weiter ins Detail, wieder zum Chip A14. Also das ist eine neue Generation. Aus dem Jahr 2020 auch schon wieder veraltet, würde man heute sagen. Aber 88,5 mm groß, jetzt könnte man ausrechnen, die Wurzel draus ziehen, wie groß der Chip ist. Kann man jetzt mal machen, wer das gerne möchte. Auf diesem kleinen Chip, auf diesen 88,5 Quadratmillimetern, sind 11,8 Milliarden Transistoren untergebracht. Transistoren, fragt die Siebtklässler, die haben das wahrscheinlich gerade in Physik, was das ist und was ein Transistor macht. Die Technologie ist geschrumpft von 45 Nanometer auf 5 Nanometer. Das heißt, wie eng sind die Sachen aufeinander? Frag vielleicht Holger oder jemand anders, die sich da auskennen, was das genau bedeutet. Ich habe es nur gelesen und das noch nicht verstanden. Aber es geht auf dem Ding viel enger zu. Und es ist unglaublich, was im Inneren so eines Gerätes alles an Rechenoperationen abläuft. Und dennoch sind das 11,8 Milliarden Transistoren, wo man sagt, boah, das ist ja unglaublich. Wie viele Nervenzellen hat unser Gehirn? Also es gibt verschiedene Modelle, ne? Manche, wie auch immer, ne? Das hat niemand so richtig zählen können, aber man kann unter Elektronenmikroskop da reingucken. Man geht von knapp 90 Milliarden Nervenzellen aus. Wenn auf dem Ding ein Transistor kaputt ist, fast Feierabend, ziemlich genau Feierabend, die Redundanz ist nicht gegeben. Wenn in deinem Gehirn eine Nervenzelle kaputt ist, das merkst du gar nicht. Die anderen vielleicht, du merkst das nicht. Du merkst das nicht. Nervenzellen sterben permanent ab. Und der Körper erneuert sich permanent. Ich weiß nicht, ob Nervenzellen sich überhaupt erneuern können. Ich habe von den Sachen wenig Ahnung. Aber die Komposition, die Architektur unseres Körpers ist unglaublich an dieser Stelle. Wie Dinge zusammenspielen. Und ich möchte mit diesen einprägsamen Bildern und so diesen Fakten, für die einen voll den Zugang haben, weil sie sagen, boah, cool, und die anderen sagen, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Mit diesen Bildern im Hinterkopf möchte ich einen Bibeltext mit euch lesen, weil die Fakten ihn auf eine ganz neue Weise erhellen. Lasst uns lesen aus 1. Korinther 12, die ersten Verse. Und ich werde immer ein paar Bibelverse lesen und dann ein paar erklärende Worte dazufügen. 1. Korinther 12. Das ist der Brief, den Paulus an die ersten Christen in Korinth schreibt, an die Gemeinde in Korinth schreibt, die dort gegründet wurde und die am Entstehen ist, am Wachsen ist, immer größer wird und die einfach verschiedene Fragen an Paulus gestellt haben über ihr Gemeindeleben, über das Miteinander, wie Gemeinde denn funktioniert. Und da schreibt ihnen Paulus im 12. Kapitel, auch über die Wirkungen des Geistes will ich euch, meine Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Also sie haben sich viele Gedanken gemacht als Gemeinde über den Heiligen Geist, wie er in der Gemeinde wirkt, woran das sichtbar ist, wie das Miteinander dadurch funktioniert. Vers 2, ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hinzog, als ihr noch Ungläubige wart und wie ihr geradezu hingerissen wurdet. Deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, sagt, Jesus ist verflucht. Und andersherum, und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es nicht der Heilige Geist bewirkt hat. Dieser Vers ist so ein kleiner Recap auf die Pfingstpredigt, die ich zu Pfingsten gehalten habe. Und es zeigt das Wirken des Heiligen Geistes, wo es in uns Christen beginnt. Nämlich schon viel eher, als wir das manchmal vermuten. Schon bevor du dich für Jesus entscheidest, schon bevor Glaube für dich Sinn macht, hat der Heilige Geist sein Wirken, sein Werk in dir begonnen und fängt an, Überzeugungen zu schaffen, in dein Leben hineinzusprechen und dich zu Jesus zu führen. Und es zeigt auch so ein bisschen, was aus einem Mensch herauskommt. Daran merkt man, ob der Heilige Geist in ihm drin ist. Niemand kann sagen, Jesus ist verflucht und sagt gleichzeitig, hey, Gottes Geist lebt in mir. Paulus schreibt das in Abgrenzung zu einer Gruppe von vermeintlichen Christen, die das von sich selbst sagen und sich von Jesus aber distanzieren. Weiter geht's auf der nächsten Folie. Nun gibt es verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Aber an jeden von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Auch zu diesen Versen 4 bis 7 noch einige Anmerkungen dazu. Paulus stellt so gegenüber die verschiedenen Gaben, Dienste und Kräfte und stellt auf der anderen Seite hin, es ist aber ein und derselbe Gott, Herr, Heiliger Geist. Jetzt mal Blick zurück auf das Gadget, was wir vorhin hatten, auf diese Geräte hier. Wir nehmen das in die Hand und sagen, hey, es hat zig Funktionen, aber es ist ein Gerät. Und dieses Gerät besteht aus ganz vielen verschiedenen kleinen Teilen. Die haben unterschiedliche Materialien, die haben ganz unterschiedliche Formen, die sind an ganz unterschiedlichen Stellen angeordnet. Manche sind groß, manche sind klein, manche sind sichtbar, manche erkennt man mit dem bloßen Auge überhaupt nicht. Und doch dienen sie alle dieser einen einzigen Funktion, dass man das Gerät anschalten kann, damit früher telefonieren konnte. Heute dein Leben gestalten im großen Stil. Alles eine Funktion. Und der 7. Vers ist an der Stelle besonders interessant. Es dient diesem einen Nutzen. Und Paulus schreibt es auf dem Hintergrund der Gemeinde. Die verschiedenen Gaben, die Gott gibt, die Begabungen, die er in die Gemeinde schenkt, die dienen dieser Gemeinschaft, die dienen diesem Ganzen, was man sieht. Die verschiedenen Kräfte und die verschiedenen Dienste, die es gibt. Es ist ein Herr, der darüber steht. Und die verschiedenen Kräfte, es dienen zur Verherrlichung dieses einen Gottes. Und der eine Gott ist es, der es bewirkt. Es funktioniert also nicht, wenn man versucht, im Reich Gottes oder in der Gemeinde zu vergleichen und sagen, ich würde gern das können oder das ist wichtiger, das ist unwichtiger, das funktioniert nicht so gut und ich würde gern das und das machen. Das ist nicht so ganz, das ist fast haltlos. Denn wenn man in so einem Gerät sagen würde, Also wenn ich das jetzt aufschrauben würde und sagen würde, okay, beim Zusammenbauen, beim versuchten Zusammenbauen, die Schraube brauche ich nicht, die lasse ich weg. Oder hier, das sieht aus wie eine kleine Antenne, keine Ahnung, wozu die da ist, weg mit dem Teil. Und das dann zusammenschraube und dann fehlen nur 2, 3 solche Dinger. Dann funktioniert irgendwie das ganze Gerät nicht mehr. Und stellt euch das mal von unserer inneren Einstellung her vor, wie das bei Gemeinde ist. Manchmal denken wir ja, oh ja gut, das ist jetzt nicht so entscheidend oder das ist nicht so wichtig. Und wenn wir das weglassen, dann kann es passieren, dass das große Ganze, was Gott sich vorgestellt hat als der Schöpfer, gar nicht mehr funktioniert. Und das wär richtig schade. Deshalb liegt es an uns, so diesen Blick füreinander zu haben. Diesen Blick auf den Dienst des anderen oder der anderen. Das, was Gott dir im anderen schenkt und das, was Gott Schönes durch den anderen der Gemeinde zufügt. Den Segen, den Gott schenkt durch die andere Person. Und das ist so wertvoll und so hilfreich, den Blick wegzuwenden von sich selbst. Ich habe mal gelesen, dass die allermeisten Menschen ziemlich mit sich selbst beschäftigt sind. Ich habe das gar nicht gemerkt. Vielleicht, weil ich selbst mit mir beschäftigt bin. Und das Verrückte dabei ist, wenn wir den anderen den Blick bekommen und gucken, was der andere tut, was er kann, wie er ist, das ist super wertvoll, ohne jetzt komplett zu entgrenzen. Aber den Blick für den anderen zu weiten, zu öffnen, für die Schönheit, für das Wertvolle, für das Wunderbare, den Klang der Stimme oder was auch immer, das ist etwas ganz Besonderes. Und zu diesem Blick animiert uns Paulus durch diesen Brief, den er damals dieser Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen in dem Bibeltext und mehrere Verse lesen, dann sehen wir, dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Und diese innere Haltung, das, was du an Begabungen hast, kommt von derselben Quelle. Das führt dazu, dass man Gaben, Fähigkeiten eines anderen nicht abqualifiziert, sondern wo man sagt, hey, das, was ich habe, kommt aus derselben Quelle wie das, was du bekommen hast. Und das schafft ein Gemeinschaftsgefühl, ein Miteinander. In den nächsten Versen geht Paulus dort noch weiter darauf ein und schreibt, der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken. Einem anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Und hier sehen wir etwas, dass die Gaben, die Gott schenkt, die Fähigkeiten, die er schenkt, das hat er beschlossen. Und manchmal, und da können wir uns nicht drüber erheben, da können wir nicht sagen, nee, es funktioniert nicht, ist nicht gut, wie auch immer. Gott hat das beschlossen. Das ist etwas Besonderes. Und das hilft mir auch im Blick auf mich selbst. Jetzt sind wir wieder bei dem Blick auf mich selbst. Ich gucke mich selbst an, gucke meine Fähigkeiten an, meine Begabungen an und bin mit manchen Sachen zufrieden, mit anderen Sachen vielleicht weniger zufrieden. Ich würde gern oder ich würde gern nicht. Und es hilft uns einfach, diese Perspektive hilft uns zu akzeptieren, hey, Gott hat sich das ausgedacht. Und nicht umsonst ausgedacht, das ist etwas Besonderes. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Und er schenkt dir die Gaben, die er für dich im Sinn hat. Interessanterweise, die Gaben im Reich Gottes, die Gaben in der Gemeinde, manchmal unterscheiden die sich tatsächlich von natürlichen Begabungen und manchmal auch von deinem Alltag. Manch einer ist im Alltag derjenige, der den Ton angibt, der Vorgesetzte für zig Mitarbeiter ist. Und im Gemeindebereich setzt er sich ein, arbeitet mit Kindern. Da braucht man auch manchmal die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Aber er dient und möchte mit Kindern etwas voranbringen. Das habe ich selbst auf verschiedene Weise schon erlebt, bei verschiedenen Leuten. Andere Leute, die sind in der Gemeinde diejenigen, die sind im Alltag diejenigen, die gar nicht so den Ton angeben, die gar nicht laut sind, die gar nicht groß sich einsetzen. Und in der Gemeinde haben sie die Gabe der Lehre. Sie können Inhalte vermitteln, Inhalte bei ihr rüberbringen. Und Leute verstehen plötzlich, weil sie sagen, boah, okay. Und andere, die sind sonst Lehrer, diejenigen, die Inhalte vermitteln, die Wissen weitergeben. Und die machen in der Gemeinde eine ganz andere Aufgabe, weil sie merken, hey, dort stellt mich Gott gerade hin. Und diese Gaben sind auch nicht so, dass sie manifestiert sind für das gesamte Leben. Manchmal ändert sich das und das ist auch schön. Und da braucht eine Gemeinde, wie wir es sind, wir brauchen auch weiter diese Freiheit, dass man sich ausprobieren kann, dass man testen kann. Was ist denn das, was Gott mir gegeben hat? Und ich finde es so schön, dass sich da so viele Leute einbringen, einfach mit den Begabungen, die sie haben. Wir als Gemeinde, so wie man das heute, wenn man jetzt zu diesem so ein Flashlight drauf macht, so eine Momentaufnahme macht, wir würden nicht sein, wenn es diese Gaben nicht gäbe. Wir würden nicht sein als Gemeinde, wenn es nicht so viele Leute gibt, die sich dafür einsetzen, die daran mitarbeiten, die etwas von ihrer Zeit, von ihren Gaben, von ihren Ressourcen zur Verfügung stellen, damit Gemeinde funktionieren kann. Und das ist etwas Wunderbares. Und da haben wir so eine große Vielfalt als Gemeinde. Wir haben so viele verschiedene Generationen. Wir haben so viele verschiedene Denkweisen. Wir haben so viele verschiedene Level an Kreativität und Level an Ordnungssinn und Level an Organisationstalent und andere Level an Fähigkeiten, die Gott einfach geschenkt hat. Und das ist etwas ganz Besonderes. Lasst uns weitergehen in diesem Bibeltext hier. Es ist wie mit unserem Körper, der ein Ganzes ist und doch aus vielen Teilen besteht. Alle zusammen bilden den einen Leib. Und diese Perspektive ist im Blick auf Gemeinde so wertvoll. So ist es auch bei Christus, dem Messias. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Und dann beschreibt er seine damalige Gesellschaft, Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Und spannt damit den Bogen so weit auf. Es gibt Juden und Nichtjuden, das war für die Juden damals so dieses Riesending. Es gibt die, die dazugehören, die nicht dazugehören. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt hier, in Christus ein Leib. Genau dasselbe sagt er bei Sklaven und freie Bürger. Es gibt die Bürger des Römischen Reiches. Manche geben Vermögen aus damals, um dieses Bürgerrecht zu bekommen. Andere sind ein Leben lang Sklaven. Und Paulus sagt, ein Leib, eine Gemeinschaft, die zusammensteht. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Weiter, die nächsten Verse ab Vers 15. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Ich finde diesen Blick von Paulus interessant. Das sind so die Selbstzweifel, die er anspricht. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich an mir selbst zweifle und ich das Gefühl habe, ja, gehöre ich denn überhaupt dazu? Dann schreibt Paulus nicht, okay, raff dich jetzt auf, denk nicht so, sondern er sagt, selbst wenn ich so denke, stellt das denn die Existenz in Frage? Und er geht einen Schritt zurück und sagt, hey, dein Zweifel an der Stelle, die sind nicht das Entscheidende, du gehörst trotzdem dazu, auch wenn du zweifelst, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich gehöre nicht dazu. Paulus schreibt, du gehörst trotzdem dazu. Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Ich finde es gut, dass Paulus diese Punkte anspricht. Und dass er nicht einfach so darüber wischt, als sei die Welt völlig in Ordnung. Denn diese Denkweise, die kennt ihr vielleicht. Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Paulus sagt also, die verschiedenen Organe, die der menschliche Leib hat, die brauchen einander. Erst das macht sie zu einem Leib. Und so ist es auch in der Gemeinde. Erst die Vielfalt der unterschiedlichen Tätigkeiten, der unterschiedlichen Gaben, schafft ein großes Ganzes. Wie bei dem Gerät hier. Bei dem Gerät braucht es verschiedene Materialien. Da braucht es verschiedene Arten von Klebstoff. Da braucht es verschiedene Arten von Sachen, die zusammengestellt worden sind. Da braucht es verschiedene Transistoren. Da braucht es verschiedene Chips. Da braucht es verschiedene Antennen. Da braucht es mindestens einen Akku, der aus verschiedenen Zellen besteht. Erst alles zusammen macht ein Gerät, das wir dann nutzen können. Und weiter geht's. Nun hat Gott aber jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Aha, wie derjenige, der sich diese Architektur mal ausgedacht hat, hat sich auch Gott Gemeinde ausgedacht und die Gemeinde zusammengestellt. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Und hier spricht er nicht diesen Selbstzweifel an, sondern hier spricht Paulus an, dass sich über andere erheben. Jetzt ist der Blick nicht mehr bei mir, wer ich bin oder wer ich nicht bin. Sondern jetzt geht der Blick, wenn ich auf andere blicke und mich daran festmache, sozusagen überlege, ja, stehe ich drunter, stehe ich drüber, stehe ich daneben, wie auch immer, ne? Paulus spricht das an und sagt, hey, du kannst dich nicht über andere erheben und sagen, du gehörst nicht dazu oder du müsstest erstmal Hand sein, erst dann bist du wertvoll, erst dann kannst du das und das machen oder du müsstest erstmal Kopf sein, erst dann kannst du mitdenken. Das funktioniert so nicht. Und je mehr wir in der Forschung über den menschlichen Körper erfahren, desto mehr stellen wir fest, wie eigentlich die einzelnen Organe miteinander interagieren. Und da gibt es so viel, was wir von der Forschung her noch überhaupt nicht verstanden haben. Während vielleicht in der Antike man auf einem gewissen Kenntnisstand war und wir jetzt 1800, 2000 Jahre später sagen, okay, wir wissen jetzt so ziemlich alles, weil wir ein Elektronenmikroskop haben, weil wir überall reingucken können. Ich glaube nicht, dass wir alles wissen. Es gibt so viel Interaktion im Körper, die wir noch nicht verstehen. Manche sagen, du hast selbst in deinem Verdauungstrakt wie eine Art Gedächtnis. Du hast ein Muskelgedächtnis. Der Muskel speichert sich Bewegungsabläufe auf eine Weise, die nicht im Gehirn verankert sind, sondern in den Muskel. Ich gehe davon aus, dass wir danach unglaublich viel herausfinden werden. Und das schafft eine ganz starke Wertschätzung für das Miteinander, für das Interagieren der verschiedenen Zellen und der verschiedenen Organe miteinander. Und dann schreibt Paulus zusammenfassend im Vers 22, im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Und so geht es manchmal auch in der Biologie und in der Medizin. Man richtet ja immer so den Blick auf das, was gerade wichtig zu sein scheint. Und dann gibt es plötzlich Sachen, die man übersehen hat über Jahre hinweg oder noch gar nicht erforscht hat, welche Rolle sie spielen. Und deshalb braucht es immer wieder diesen Schritt zurück, diesen Blick hinter die Realität, einen Blick unter das Ganze. Ich glaube, auf der nächsten Folie geht es weiter. So ist es auch bei uns als Gemeinde. Als Gemeinde bestehen wir aus ganz verschiedenen Menschen, aus ganz verschiedenen Charakteren, aus ganz verschiedenen Typen einfach, Temperamenten und Lebensmustern. Wir haben alle unseren eigenen Kopf und dennoch führt Gott hier etwas zusammen. Der Leib Christi erlebt von der Einheit und von der Unterschiedlichkeit. Es ist ein Leib, wir als Gemeinde sind ein Leib, aber es sind viele Glieder und die Glieder gehören zu diesem Leib. Und wie Paulus das vorhin geschrieben hat, es gibt da keinen Platz für das Vergleichen oder für Wettbewerb untereinander. Denn das Vergleichen schafft eine Unzufriedenheit und lässt die Wertschätzung füreinander vermissen. Und erst diese Unterschiedlichkeit, die wir leben, die wir haben, die macht einen Leib stark. Vielleicht verfolgt ihr das ein oder andere Sportevent, was momentan stattfindet. Egal, ob das Fußball ist in der Nations League oder in der Team-WM oder die Frauenfußball-Europameisterschaft. Und dort sieht man dieses Miteinander ganz stark. In jeder Fußballmannschaft braucht es verschiedene Spielpositionen. Und erst wenn die alle ihren Job machen, dann kann eine Mannschaft erfolgreich sein. Ähnlich ist es bei Radrennen. Gestern hat die Tour de France begonnen und da fahren verschiedene Teams gegeneinander. Natürlich geht es am Ende darum, wer steht auf dem Podest. Aber in der Regel ist es so, dass nur derjenige auf dem Podest stehen kann, dass nur das Team erfolgreich sein kann, wenn das Team miteinander funktioniert. Und in den Teams gibt es verschiedene Funktionen. Wenn ihr mal ein oder zwei Rennen anguckt und schaut, was passiert da innerhalb eines Teams, das ist echt verrückt. Man bietet sich gegenseitig Windschatten. Die erste Etappe im Norden Frankreichs ist geprägt von unglaublich vielen Winden an der See. Ganz starke Seitenwinde, wo die Teams richtig viel Schwierigkeiten haben. Und dann ordnen die Teams sich so an, dass sie am windschlüpfrigsten durch diese Strecke durchkommen. Die fahren dann nicht nebeneinander in voller Breite, sondern die stellen sich so auf, wenn der Wind von links kommt, fährt der erste vorne links und die nächsten ordnen sich so nach und nach dahinter, damit sie so kräfteschonend wie möglich durchkommen. Denn bei der Tour de France geht es nicht darum, dass die Person mit den stärksten Kräften gewinnt, sondern diejenige, die es schafft, verletzungsfrei, das ist das Wichtigste, ohne Stürze, kontinuierlich eine hohe Leistung zu vollbringen. Man muss nicht der beste Sprinter sein, man muss nicht der beste Bergfahrer sein, um die Tour de France zu gewinnen, sondern es geht einfach darum, dass das Team sich gegenseitig schützt und die Leute ins Ziel bringt. Natürlich hilft eine gute Platzierung, natürlich geht es im Endeffekt um Zeit, aber die Grundlagen dafür ist das Teamwork. Und eine weitere Komponente an der Stelle ist die Ernährung unterwegs. Es gibt Wasserträger in jedem Team. Und das sind diejenigen, die sich aus dem großen Plot, aus dem Peloton, also aus dem Hauptfeld, zurückfallen lassen, ganz nach hinten, denn dort fahren die ganzen Versorgungsfahrzeuge. Das heißt, da fährt dann ein Fahrer, lässt sich zurückfallen, immer weiter, immer weiter, immer weiter, fährt dann vielleicht 800 Meter, 1 Kilometer, 2 Kilometer hinter dem großen Feld an sein Versorgungsfahrzeug und packt sich sein Trikot voller Wasserflaschen. Vorne, hinten, alles, was er tragen kann. 8 oder 9 Wasserflaschen. Und das ist lustig. Mancher, es gibt ja, kein Trikot hat so viele Taschen. Da wird sich ja der Wind drin verfangen und so weiter. Aerodynamische Blödsinn. Aber die machen da den Nacken auf, nehmen so eine Wasserflasche und stecken die einfach oben ins Trikot rein. Das sieht lustig aus, wenn die im Trikot dann so 4 oder 5 Wasserflaschen haben. Und dann müssen sie die 2 Kilometer oder wie auch immer, 800 Meter wieder aufholen. Das heißt, extra Kraftanstrengung für das Team, fahren nach vorne ins Hauptfeld, müssen sich wieder nach vorne durchdrängen durch die anderen 140 oder 150 Fahrer, dort, wo das Team gerade hoffentlich zusammen ist, und dann teilen sie die Wasserflaschen aus. Das ist ein Wasserträger. Gestern habe ich ein Interview gehört nach Abschluss von dem ein Team, was wohl das führende Team ist und wahrscheinlich die Tour de France auch gewinnen wird, wenn sie durchkommen, weil sie einfach richtig gut sind. Und da ist ein Fahrer aus dem Team gefragt worden, ja, wie ist es, was ist eure Aufgabe? Und dann so eine Nebenfrage von dem Reporter war, und wie sieht's mit dir aus? Willst du auch mal eine Etappe gewinnen? Und da sagte der nur, es geht hier nicht um mich. Es geht darum, dass wir unseren stärksten Mann ins Ziel bringen und dass wir als Team das Ganze gewinnen. Und ich habe gedacht, boah, krass, ey. Sowas im deutschen Fernsehen, also in einer Sportveranstaltung, wo so viel Sport davon geprägt ist, dass Individualismus dominiert und Teamgeist hinten rangestellt wird. Das hat er so ganz selbstverständlich und überhaupt nicht in einer Bitterkeit oder in einem Druck gesagt, sondern frei heraus, wo er gesagt hat, hey, darum geht es uns. Dann sind wir als Team erfolgreich und das ist meine Rolle dabei. Und das ist das Schöne von diesem Bild als Leib. Es bietet verschiedene Rollen an. Wir als individualistische Kultur, wir sind übrigens höchst individualistisch als Kultur, unglaublich im internationalen Vergleich. Ich habe mich diese Woche mit einigen Statistiken beschäftigt, wie wir im Vergleich zu anderen Kulturen stehen. Auf einer Skala von zwischen 1 und 100 sind wir ungefähr bei 90. Die meisten anderen Kulturen pendeln zwischen 25 und 45. Also wir wollen uns ausdrücken, wie wir sind. Unsere Einzigartigkeit, die wollen wir alle leben. Und gleichzeitig sehnen wir uns nach Zugehörigkeit. Gleichzeitig gibt es viele Initiativen in einer einsamen Stadt wie Berlin, die Leute zusammenbringt, weil einfach diese Sehnsucht da ist. Und diese Zugehörigkeit, dieses Teil eines Größeren, eines Ganzen zu sein, das bietet Gemeinde. Da kannst du Teil eines Größeren sein. Wir als Gemeinde sind zusammen viel mehr, als eine einzelne Person von uns je sein könnte. Was wir als Gemeinde auf die Beine stellen, übersteigt alles, was jeder von uns tun könnte, was jeder von uns alleine leisten könnte. Die verschiedenen Angebote, die wir als Gemeinde schaffen, die sind so viel mehr, als wie ich mir vielleicht sogar ausdenken könnte. Ich habe so ein paar Ideen, was man machen könnte, aber die Vielfalt, was wir machen, die hat mein Vorstellungsvermögen, die übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Wir haben Aufgaben, Arbeiten, Dienste für ganz viele verschiedene Generationen, für ganz viele verschiedene Leute. Manche übersehe ich einfach. Da bin ich manchmal, ach, das, okay, stimmt ja. Habe ich jetzt in den letzten Wochen gar nicht mehr gemerkt, dass die auch aktiv sind. Und das ist richtig gut, was wir als Gemeinde alles haben. Und das funktioniert nur, wenn sich Leute einfach an verschiedenen Stellen einbringen. Da entsteht etwas Himmlisches daraus. Wir haben als Gemeinde nicht alles. Und wir sind als Gemeinde nicht in allem richtig gut. Es gibt verschiedene Sachen, wo ich sage, da können wir noch einen Zahn zulegen, da können wir noch besser werden. Aber das, was wir sind als Ganzes, ist etwas Gutes. Und es lebt von dem Einsatz, den viele Leute bringen. Ich weiß, es gibt Leute in der Gemeinde, die machen ihre gesamte Jahresplanung quasi am Gemeindekalender abhängig. Die sagen, okay, wann ist was als Gemeinde, wann ist die Gemeinde Sommerpause, wie bauen wir unseren Urlaub darum, wann sind welche Events, wo, an welchem Wochenende kann ich was machen, wo ist wo und so weiter. Wo ich sage, wow, Hut ab, das ist Hingabe, das ist Einsatz für das große Ganze. Und das muss mal gesagt werden, das ist richtig gut. Urlaubsplanung, Geld, Zeiteinplanung, Ideen, fließt in die Gemeinde ein. Wenn man das, was in der Gemeinde entsteht, monetär messen würde, es ist nicht denkbar. Und wisst ihr was? Auf diese Weise wird Gesellschaft geprägt. Auf diese Weise wird Gesellschaft verändert. Wir tragen hier zu etwas Gutem bei, zu etwas richtig Großem bei. Wir prägen eine Gesellschaft. Vieles, was wir heute als Errungenschaften für selbstverständlich halten, in dem Land, in dem wir leben. Man mag von unserem Sozialstaat halten, was man will. Man mag von unserer Rechtsprechung und von unserer Bildung halten, was man will. Aber so vieles davon fußt im Grunde genommen auf dem Evangelium von Jesus. Weil Menschen sich irgendwann mal ehrenamtlich eingebracht haben und gesagt haben, wir müssen die Schwachen versorgen. Es kann nicht sein, dass die Schwachen, nur weil sie schwach sind, weil sie vielleicht nicht arbeiten gehen können, weil sie körperlich eingeschränkt sind, dass sie dadurch automatisch ein schlechteres Leben haben. Da haben sich in Generationen vor uns Menschen eingesetzt, damit diese versorgt werden. Und sie haben gesagt, okay, die Starken geben etwas von dem, was sie haben, ab und versorgen damit die Schwachen. So ist im Grunde genommen der Sozialstaat entstanden. Ein Staat hat die Aufgabe übernommen, die vormals die Kirche oder die Christen innehatten. Und so sieht man, wie eine Gesellschaft geprägt worden ist. Nur weil einzelne Leute angefangen haben zu sagen, wir unterstützen andere. Das Gleiche ist mit einer Krankenversicherung. In vielen Ländern gibt es das nicht. Das heißt, wenn du krank bist, ist die Aufgabe deiner Familie, Geld bereitzustellen und andere Familien um Geld zu bitten. Man unterstützt sich gegenseitig mit allen Höhen und Tiefen. Viel fairer ist das, was wir machen, wo jeder etwas davon abgibt, damit wir im Krankheitsfall versorgt sind. Ja, man kann das kritisieren und da gibt es auch ganz viel zu kritisieren dran, wie was läuft und wie viel Verwaltungskosten und so weiter und so fort, wo Kosten unendlich ausgegeben werden. Aber der Kern davon ist ein guter und das fußt im Grunde genommen darauf, dass Menschen in einer kleinen Gemeinschaft angefangen haben, sich umeinander zu kümmern, sich füreinander einzusetzen. So wird Welt verändert. Du willst wissen, wie du Welt veränderst? So wird Welt verändert. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das passiert über lange Zeiträume. Krankenversicherung, Sozialversicherung, genauso unser Bildungswesen. Dass Kinder in die Schule gehen, fußt auf einem gewissen Menschenbild. Und dieses wiederum ist in der Bibel verankert. Wenn wir uns die Weltgeschichte ansehen, kam mit der Geburt von Jesus, mit der Entstehung des Christentums, ist so viel in der Welt entstanden, was es vorher noch gar nicht gab. Die Abschaffung von Sklaverei, die Abschaffung von Leibeigentum, die Tatsache, dass Kinder ausgebildet werden, in die Schule gehen und dass in Deutschland Bildung for free ist und dass nicht nur die Reichen sich Bildung für die Kinder leisten können. Das ist eine Errungenschaft, die darauf beruht, welches Weltbild Menschen haben, dass Christen sich eingesetzt haben und gesagt haben, hey, das steht in der Bibel und das wollen wir leben. Und wir sehen etwas davon, wenn wir uns selbst einbringen. Und dafür möchte ich an dieser Stelle einfach mal so ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Danke für alles, was du für die Gemeinde tust. Danke für alles, was du einbringst. Egal, ob das Zeit ist, egal, ob das deine Kraft ist, die du einsetzt. Wenn du mal früher aufstehst, später ins Bett gehst, einen Sonntagnachmittag ganz anders läuft, als du gedacht hast, du etwas von deinem Geld abgibst, du zwischendurch nochmal woanders hinfährst, einen Umweg machst, obwohl du eigentlich auf einem ganz anderen Weg warst, wegen Gemeinde, wegen anderen Menschen. Den Anruf, den du machst, die WhatsApp-Nachricht, die du verschreibst für eine andere Person, das ist Gemeinde. Und damit wird die Welt und unser Leben einfach ein Stück besser. Wann ist es genug davon? Müssen wir jetzt alle uns mehr einbringen, mehr tun, mehr machen, weil die Welt ja dann noch besser wird? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten und ich versuche es in wenigen Worten. Das Kennzeichen dabei ist die Liebe und nicht Karrieredenken, Leistungsdenken, sondern die Liebe. Wenn du das Gefühl hast, mir kommt die Liebe abhanden, dann zieh ein bisschen die Handbremse. Ein kleines bisschen, keine Vollbremsung, nicht, keine Ahnung, was auch immer, sondern so ein kleines bisschen die Handbremse ziehen. Und die einen müssen erleben, dass Gott etwas segnet, auch wenn du nicht dabei bist. Dass Gott wirkt, auch ohne dich. Und andere müssen erleben, dass Gott durch dich segnet. Müssen erleben, was es für ein Segen ist, wenn du sagst, ich setze mich ein und plötzlich entsteht etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe, weil Gottes Geist durch dich wirkt. Oder dass Gott wegen dir wirkt. Nur weil du an dieser einen Stelle gewesen bist, ist das entstanden. Wie gesagt, die einen müssen das lernen und diese Erfahrung machen, andere müssen die andere Erfahrung machen. Und im Endeffekt werden wir feststellen, das, was Jesus in Matthäus 16 sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich bin derjenige, der Gemeinde voranbringt. Ich bin derjenige, der etwas nach vorn bringt. Wir sind als Gemeinde eine richtig schöne Gemeinschaft. Und ich habe auf der nächsten Folie von einem Sonntag und von einer anderen Sache einfach Bilder rausgesucht, wo ich gedacht habe, Mann, das sieht eigentlich schön aus. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war ein Sonntag, wo wir Gottesdienst at Home hatten, Kirche at Home hieß es, glaube ich. Wo man etwas davon gemerkt hat, hey, hier ist etwas richtig Schönes geworden, hier ist etwas Schönes gestanden und wir können einander genießen. Bei allem, wo wir uns manchmal aneinander reiben, können wir Gemeinde genießen. Und es ist etwas Gutes, was daraus entsteht. Menschen finden Halt in unserer Gemeinschaft. Menschen finden Jesus in unserer Gemeinschaft. Das ist etwas richtig Cooles, wofür wir uns einsetzen. Kinder werden geformt in ihrem Leben. Kinder haben ein Netzwerk, wenn sie sich von ihrer Familie und von ihren Eltern gerade distanzieren und werden darin aufgefangen. Und ich habe Hoffnung für die nachfolgende Generation oder die nachfolgenden Generationen, wenn das so weitergeht. Da habe ich richtig Hoffnung, dass wir nicht Kinder in die Welt setzen und die sitzen dann auf einem kaputten Planeten. Wenn wir ihnen das richtige Mindset und die richtige Prägung mitgeben, dann habe ich da richtig viel Hoffnung, weil Gott da etwas bewirken wird. Und das spricht gegen alle gesellschaftliche Angst. Wir als Gemeinde haben so eine riesengroße Ressource gegen so eine gesellschaftliche Erstarrung, so wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt. Doch, wir haben uns und das ist etwas Besonderes. Wir können es unterstützen und helfen und füreinander da sein. Und wir können die Welt positiv mitprägen, wir können sie verändern, wir können sie gestalten. Vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das wünschen, aber jeden Tag ein bisschen mehr. Und jeder Tag dient dazu, dass wir etwas von dem, was Gott an Gaben in uns hineingelegt hat, ausleben können. Diese Predigt heute ist der Abschluss unserer Reihe Verwurzelt und Beflügelt. Wir haben uns mit verschiedenen Facetten beschäftigt, von dem, wie wir gegroundet sind als Menschen, wie wir im Glauben stärker werden. Und diese Predigt zielt nochmal darauf ab, dass es nicht um mich geht, dass ich größer werde, stärker werde und so weiter. Es geht um die Gemeinschaft, in wo alles eingefügt ist. Ganz zum Schluss nochmal der Blick hierauf. Immer wenn du in der nächsten Woche das Gerät in die Hand nimmst, also die 7-8 Mal zwischen Montag und Freitag, denk dran, dass du ein Teil eines größeren Ganzen bist. Dass Gott dich dort gebraucht, wo du bist. Und auch wenn du vielleicht an mancher Stelle das Gefühl hast, ich bin gerade nicht gebraucht, dann kannst du wissen, dass der Ort, wo du bist, dass es ein guter Ort ist. Dass es ein wichtiger und richtiger Ort ist. Und dass derjenige, der sich das Gerät ausgedacht hat, der hatte damit einen Plan gehabt mit jedem einzelnen Teil. Und so hat dein Gott, dein Vater im Himmel mit dir einen Plan an dem Ort, wo du bist. Amen.